Hallo und herzlich willkommen wieder zu einem neuen Podcast. Jetzt mal wieder ohne Musik. Wir hatten immer so einen schönen Jingle. Wir waren aber in der Sommerpause und haben uns entschieden, uns komplett nur auf das Verbale ohne musikalischen Firlefanz zu beschränken. Heute bin ich sehr stolz, dass wir auch mal über die Grenzen Deutschlands hinausgehen und ich mit einem lieben alten Kommilitonen sprechen kann, der in die Heimat zurückgekehrt ist, mit dem Leiter der Viszeralchirurgie im Kantonsspital in Muri. Heute bei mir zu Gast Dr. Markus von der Gröben. Herzlich willkommen.
Herzlich willkommen. Vielen herzlichen Dank für die Einladung.
Ja, also freut mich sehr, dass wir uns nach 50 Jahren mal wieder hören, wir Junggebliebenen. Ja. Und verfolge natürlich auch deinen Werdegang, allerdings leider nicht, wie man es gerne mal früher 1.0 macht, über Telefon, sondern über die sozialen Medien und sehe, was du da so treibst. Und für alle, die nicht in die Ferne blicken, in die Schweiz und nicht wissen, was man da so alles macht, würde ich gerne mit dir ein paar Worte wechseln bezüglich deiner Tätigkeit, weil du hast oder ihr in dem Spital mit deinen Kollegen habt einen relativ schönen Fokus auf eine spezielle Form der Chirurgie. Da möchte ich heute ein bisschen näher drauf eingehen. Die Adipositas-Chirurgie, also Adipositas, die, darf man das sagen, Markus, die Fettleibigkeit oder das Übergewicht über einem gewissen Body-Mass-Index oder wie würdest du das definieren? Schon richtig, ne?
Es ist so, dass der Body Mass Index über 30 bedeutet adipös. Okay. Und dann gibt es verschiedene Stufen, aber man kann ganz normal über Adipositas eigentlich reden dann.
Das ist eigentlich klar, genau. Wir bei uns in der Praxis kümmern uns natürlich um die konservative Schiene. Das heißt, klar, Adipositas ist ein Thema. Vielleicht kannst du mir da gleich auch ein bisschen was zu erzählen. Das wird ja leider immer ein bisschen spektakulärer mit der Adipositas. Was viel heißt, wie dass das tatsächlich in den nächsten Jahren auch die Tendenz hat zuzunehmen, also die Übergewichtigkeit, weil wir natürlich auch ein schönes Überangebot haben, 24/7 überall was zu uns nehmen können, ob das jetzt gesund ist oder nicht, aber immer rinnen in die Luke und immer verfügbar. Deswegen ist das leider ein Thema und in der Praxis bei uns versuchen wir das natürlich über die Ernährungsberatung, Ernährungsmedizin, über spezielle präventive Maßnahmen zu regeln. Klar, dann gibt es die medikamentöse Schiene natürlich, das wird dir auch bekannt sein. Viele verlangen ja auch nach irgendwelchen einfachen Tröpfchen, dass das Problem schnell gelöst ist. Aber wie gesagt, wenn alle Stricke reißen, und das tun sie leider auch sehr schnell, dann müsste man sich natürlich bei den Extremkandidaten auch eine etwas invasivere Methode überlegen. Und da rede ich dann schon von einem höheren Body Mass Index, also von dem Verhältnis Körpergröße zum Gewicht, was du gerade schon angesprochen hast, wenn dieser Body Mass Index tatsächlich einen Wert von 35 und 40 übersteigt, also sprich, dass der Umfang dann doch das Körpergrößenverhältnis überschreitet, dann könnten die Leute sich theoretisch, wenn sie in der Schweiz sesshaft wären, auch vertrauensvoll an dich wenden und du würdest diese Leute dann beraten. Und wie sieht sowas aus, wenn ich jetzt mit meinem 45er BMI zum Dr. von der Gröben in der Sprechstunde sitze?
Also es ist natürlich so, dass wir in der Klinik auch versuchen, erstmal konservative Therapien anzubieten mit Physiotherapie, Ernährungsberatung und so weiter und so fort. Ich glaube, dass übergewichtige Menschen, die seit der Kindheit übergewichtig sind, keine Chancen haben, konservativ abzunehmen. Die vorgegaukelten Diäten generieren eine Möglichkeit abzunehmen, was aber nicht machbar ist. Wir kennen alle den Jojo-Effekt und der Jojo-Effekt schlägt immer genau dann ein, auch wenn man unter seinem, wie soll man sagen, unter seinem Grundumsatz ist, kann man trotzdem zunehmen. Der Körper ist schlau, weil er verstoffwechselt die Nahrung dann doch wieder anders. Er hat das Gefühl, er ist in der Wüste und auch die wenige Nahrung, die er zu sich nimmt, führt zu der Adipositas oder zum Gewichtszunahme. Wenn Patienten zu uns kommen, ist in der Schweiz das so, dass ab einem Body Mass Index von 35 das von der Krankenkasse bezahlt wird. Und wenn wir als Referenzzentrum, es gibt ungefähr 21 Referenzzentren, 29 Primärzentren in der Schweiz, die akkreditiert sind. Wenn wir sagen, der Patient eignet sich für eine operative Therapie, dann muss die Krankenkasse das übernehmen.
Und das geht dann also euch, entschuldige, wenn ich unterbreche, relativ einfach. Das heißt, da reicht ein BMI von 35 oder muss ich 18 Mal Fitnessstudio und 15 Brigitte-Diäten nachgewiesen haben, dass ich den Darfschein bekomme von der AOK? Nein.
Nein, es ist so, dass sie jetzt nachgewiesen 2 Jahre Diäten gemacht haben müssen. Also wirklich nachweisbar. Und die meisten haben das, wenn die schon als Kind übergewichtig sind, gemobbt werden in der Schule, im Kindergarten, in welchen Kursen waren oder Ferienlager waren für Übergewichtige, wo es nichts gefruchtet hat, dann haben die meisten schon 2 Jahre Diäten hinter sich. Beim Body Mass Index über 50 braucht man nur 1 Jahr Diät. Und wenn die dann das Adipositaszentrum bei uns jetzt betreten, haben wir 3 Monate Zeit für die ganzen Abklärungen. Das heißt, sie müssen zum Gastroenterologen, also zum Magen-Darm-Spezialisten, zum Herz-Spezialisten, zum Lungen-Spezialisten, zur Ernährungsberatung, zum Internisten und zum Psychiater oder Psychologen. Und wenn das alles durchlaufen ist und alle als Team sagen, okay, der Patient eignet sich für so eine operative Tätigkeit, dann kommt er nochmal zu mir in die Sprechstunde, zu uns in die Adiposa-Sprechstunde und dann klären wir mit dem Patienten, welche operative Maßnahme für ihn die beste ist.
Aber die haben ja auch einen hohen Leidensdruck, die Patienten natürlich auch. Das heißt, die müssen aber trotzdem erstmal alles durchlaufen und wenn die jetzt durch eine eurer klinischen Untersuchungen durchfallen sozusagen, dann liegt es daran, dass sie einfach nur operativ nicht geeignet sind oder muss man Leute auch ablehnen, weil man sagt, das hat bei dir gar keine Chance oder da sehen wir gar keinen Erfolg auch mit unserem invasiven Eingriff.
Die Hauptthematik, die wir haben, um Patienten abzulehnen, ist psychiatrische Erkrankungen, Suchterkrankungen, psychiatrische Erkrankungen, weil wir merken, dass die Patienten, die psychiatrisch auffällig sind, ihre Probleme mit dem Essen lösen. Und wenn sie nachher nach so einem Eingriff nicht mehr essen können, verlagern sie ihre Sucht in andere Süchte zum Beispiel. Also ja. Wir hatten einen Patienten, der leider dann in eine Alkoholsucht verfallen ist. Und das darf natürlich nicht sein. Wir müssen die Patienten so gut abklären, dass wir wissen, oder dass wir das Risiko für Folgeschäden, sagen wir mal, die nicht chirurgisch sind, dass wir die minimieren können.
Und da gibt es auch bei euch dann keine Grenze gewichtsmäßig, so also rein technisch gesehen auch, oder muss man sagen, also wir müssen irgendwie konservativ versuchen, dass der Patient ein gewisses Basisgewicht hat, weil 400 Kilo können wir einfach vom OP-Tisch oder von der ganzen Technik her gar nicht herleisten.
Genau, also es ist so, dass wir bei uns ist die Grenze bei 260 bis 280 Kilo. Das heißt, der OP-Tisch, wir müssen extra OP-Tische für das Gewicht organisieren. Betten haben wir haben Stühle. Wir haben bei uns die Kloschüsseln anders montieren müssen in den Zimmern.
Du meinst so hoch wie neuen, bei uns beiden, weil wir nicht mehr so tief runterkommen? Oder nein, du meinst nur rein vom Gewicht natürlich.
Nein, weil die jetzigen Kloschüsseln sind an die Wand montiert und die brauchen einen Sockel. Ja. Sonst bricht das ab einem gewissen Kilo. Brechen die ab, deswegen brauchen wir dann andere Kloschüsseln. Was auch ein Problem ist, wenn eine Komplikation auftreten sollte und wir müssten eine Computertomographie durchführen, dann hält der Tisch des CTs nur 180 bis maximal 200 Kilo aus. Okay. Und deswegen schauen wir, dass wir die hoch übergewichtigen erstmal anders versuchen zu behandeln, entweder mit Magenballon oder nochmal Diäten, nochmal versuchen, wirklich mal 20, 30 Kilo runterzukriegen mit einer Proteindiät, dass wir sie dann operieren können. Aber der Großteil der Patienten, die wir operieren, haben, sind nicht schwerer als 180.
Jetzt hast du gerade schon so ein bisschen was angesprochen, Magenballon, da wollte ich jetzt mal drauf kommen. Das heißt, wir haben jetzt alles durchgemacht. Es ist klar, die Operation wird geplant. Was gibt es denn überhaupt für Methoden? Vielleicht kannst du es mal relativ einfach verständlich kommunizieren. Einfachste Methode, schwierigste, effektivste oder die Top 3 deiner Liste, die du vielleicht unseren Hörern mal kurz durchgeben könntest.
Also operativ bieten wir alle Möglichkeiten an, weil wir ein Referenzzentrum sind. Das heißt, wir dürfen noch alles machen. Die Haupteingriffe ist ein Magenbypass, das heißt, der Magen wird verkleinert und es wird eine Dünndarmschlinge sozusagen an diesen kleinen, neu geschaffenen Magen angehängt. Und das heißt, die Salzsäure vom Restmagen plus die Gallensäure plus die Enzyme von der Bauchspeicheldrüse treffen dann mit der Nahrung später zusammen. Mhm. Und deswegen nennt man Magenbypass, weil der Magen sozusagen gebypassed wird. Und deswegen hat man eine Restriktion, das heißt, der Patient kann weniger essen und B, die Verdauung findet später statt.
Das wäre so das quasi die einfache Variante, die aber auch schon effektiv sein könnte.
Nicht die einfachste, sondern die einfachste ist der Magenschlauch, das ist der Stativ. Ja. Das ist die, die die zweithäufigste Operationstechnik, die wir anbieten. Vor allem, wenn einer nur Übergewicht hat und sonst keine Komorbidität, also kein Diabetes und so weiter und so fort. Und dort nehmen die Patienten auch sehr gut ab. Also wir rechnen von 60-70% des Übergewichtes, was die Patienten abnehmen.
Und dann nochmal ganz kurz, wenn ich da einhaken darf, wie lange hält das dann? Oder ist das wirklich was, wenn man sagt, jetzt muss ich mich schon einer Operation hingeben, habe ich dann wirklich auch ein Leben lang Ruhe? Oder muss ich mich nicht trotzdem auch um mich kümmern? Weil das wäre der Freifahrtschein, oder? Dass ich sage, hey, ist ja wunderbar, schwerer Eingriff, aber ich habe jetzt Ruhe und Fast Food, here I come.
Also das Interessante an den beiden generell an den bariatrischen Eingriffen ist, dass die Patienten am ersten Tag nach der Operation ein anderes Geschmacksempfinden haben. Das heißt, wir verändern chirurgisch die Anatomie, aber die Hormone, die für das Hungergefühl und Sättigungsgefühl verantwortlich sind, sind schon verändert durch die Operation. Das heißt, die Patienten sagen, das, was wir ihnen zu essen geben, ist, das ist zu salzig, das ist zu süß, ich habe mehr Hunger auf Salat und Gemüse, nicht mehr auf Junk und Fast Food und Hamburger. So, letztes Mal hat mir eine Patientin gesagt, sie hat nachts schon wieder geträumt davon, dass sie einen Salat isst mit Hühnchen.
Oh.
Und das sehen wir in der ganzen Nachkontrollen, die wir machen. Also wir sind verpflichtet, dass wir jeden Patienten 5 Jahre lang nachkontrollieren müssen. Mhm. Das heißt, im ersten Jahr 5-mal und dann halbjährlich und ab dem dritten Jahr jährlich. Das heißt, wir wissen, wie es dem Patienten geht, wie sie abnehmen, wie die Laborwerte sind, wie die Vitamine und Mikronährstoffe sind und begleiten sozusagen die Patienten mindestens 5 Jahre, wenn nicht lebenslang. Und dann sehen wir natürlich, dass die Zufriedenheit ist wieder da, sie können wieder Sport machen, sie nehmen ab, sind glücklich, essen anders und das ist, glaube ich, auch etwas, was sie sehr befriedigt, dass sie jetzt endlich mal auch das Gefühl haben, nach einem gesunden Essen satt zu sein.
Ja.
Weil dieses Sättigungsgefühl haben die nicht. Und wenn man permanent Hunger hat und kein Sättigungsgefühl, isst man automatisch mehr und deswegen nimmt man zu.
Und ist es dann auch so, dass... Und
das ist, glaube ich, die Krux an diesem Prozess.
Ja, und das muss dann irgendwie auch kosmetisch noch nachbetreut werden? Oder ist es so, dass wenn ihr die Leute verfolgt in der Nachkontrolle über die 5 Jahre, dass das quasi komod läuft mit der Gewichtsabnahme? Weil man kennt das natürlich auch von Patienten, die quasi Eigenversuche starten, Eigendiäten und dann eigentlich zu radikal abnehmen und das Gewebe einfach nicht mehr hinterherkommt. Das heißt, müssen die Leute sich dann noch nach Operation unterziehen danach?
Ja, also das ist so, wenn man sagt 60-70% des Übergewichts, das heißt also, wenn Patienten mit 1,70 Meter oder 1,75 Meter 140 Kilo sind oder 150 Kilo, hat er 70 Kilogramm übergewichtig, Übergewicht mal 70% sind 50 Kilogramm, auch teilweise mehr, ich habe Patienten, die haben 80 bis 100 Kilo abgenommen, dann hängt die Haut natürlich. Mhm. Bei den Frauen natürlich mehr, weil du vorhin angesprochen hast, wegen Lipidem, das ist natürlich die Frauen haben natürlich das Fett außerhalb des Körpers, an den Oberschenkeln und so weiter und so fort, und die Männer haben es im Bauch, das heißt...
Jetzt ist es offiziell, das schreibe ich mir auf für meine Frau gleich hier, es ist offiziell vom Spezialisten bestätigt.
Das ist so.
Aber das dürfen nur wir beide jetzt
reden. Das heißt, der Bierbauch ist ja gesellschaftlich angesehen, aber deswegen ist ein
und anerkannt. Mann
auch Anspruch.
Wie bitte? Und anerkannt auch. Nicht nur angesehen,
auch beim Anerkannt. Ein Statussymbol.
Ja, definitiv. Ja.
Und deswegen sind Männer, ist es anspruchsvoller, sie zu operieren, weil es ist schwieriger, einen Magenbypass bei Männern durchzuführen, weil man natürlich mehr Fett im Bauch ist. Frauen sind einfacher, da dies bezüglich zu operieren. Das heißt, sehr übergewichtige Frauen ist ein Magenbypass einfacher zu operieren als zum Beispiel bei den Männern. Deswegen mache ich bei den Männern, die wirklich sehr übergewichtig sind, eher erstmal einen Magenschlauch.
Und gibt es da eine Tendenz 50-50 oder überwiegen jetzt eher die Frauen, die sich bei euch vorstellen? Oder kann man das gar nicht sagen?
Es sind eher die Frauen. Weil, wie gesagt, der Bierbauch ist gesellschaftlich anerkannt. Aber wir reden, wenn ein Mann kommt mit 180 Kilo Gewicht, dann auch dann merkt er kann als Gerüstbauer nicht mehr arbeiten, er kann gewisse Sachen nicht mehr machen, er kann mit den Kindern nicht in die Skifahren gehen, er kann nicht auf die Schaukel gehen, nicht rutschen, er hat Mühe mit den alltäglichen Dingen. Das heißt, es stört ihn und er will dann auch abnehmen, dass er mit den Kindern was machen kann.
Also das ist eindeutig. Okay. Und führ mich mal durch die Zahlen, heißt es immer so schön in dieser schönen Sendung hier auf einem Privatsender. Was operiert man da so im Jahr? Nimmt das zu? Das war ja früher doch immer doch so eine Rarität. Kann man sagen, das wird eine Standardoperation werden? Wie viele Patienten werden bei euch im Jahr operiert bezüglich der Adipositas?
Also wir haben ungefähr 180 Operationen im Jahr.
Ist das viel? Entschuldige, ich bin da ganz blöd. Ich kann das im Vergleich, ist das Tendenz steigend? Kann man sagen, ihr seid da mit Führender oder mit bei den Großen dabei? Oder weil es ist ja
Also wenn man
jetzt.
die ganz großen Kliniken, die vielleicht 10 Chirurgen haben, die machen vielleicht 500. Andere Kliniken mit 2, 3 machen vielleicht 300. Wir sind bei 180 bis 200. Das ist so im oberen Drittel, würde ich sagen. Also wir machen, ja, würde ich sagen, oberen Drittel. Wir sind zu zweit. Wir bilden natürlich Chirurgen aus in der Adipositaschirurgie. Das heißt, die kommen zu uns, machen Fellowship, machen Masterclass, chirurgische Eingriffe. Das heißt, wir müssen viel daran assistieren. Viele Patienten wollen das aber nicht. Deswegen machen wir es dann selber. Aber es ist, glaube ich, im oberen Drittel von den Anzahlen her. Weil das Problem ist nicht mal der operative Eingriff, sondern vor allem die Nachkontrollen. Wenn wir sagen, wir machen 200, sagen wir mal, im Jahr, kommen fünfmal zu uns in die Sprechstunden, 5 Jahre lang, da haben wir 1000 Sprechstunden nur für die Nachkontrollen pro Jahr und das summiert sich ja auf.
Ja,
Das ist
klar.
das Problem.
Aber nimmt das zu grundsätzlich, also nicht nur in der Schweiz, sondern überhaupt, hast du da einen europäischen Überblick oder einen grundsätzlichen, dass die Tendenz da eher steigend ist, was die Operation angeht? Weil das wäre ja interessant, dass man sagt, die konservative Medizin ist jetzt da aus welchen Gründen auch immer unzureichend, oder die Möglichkeiten der Operation werden einfacher, dass man das deswegen schneller macht. Kann man da irgendwie einen Trend abschätzen oder kannst du da nichts
Also
feststellen?
der Trend ist natürlich so, dass die Internisten uns allen vorwerfen, was wir da machen und sehen das alles skeptisch. Hausärzte generell sind skeptisch der Chirurgie gegenüber.
Nee, das
Also in der
stimmt nicht.
Schweiz ist es so.
Ja.
Aber wir sehen das in der Literatur auch, in den ganzen Publikationen, dass man versucht wird, konservative Therapien anzubieten, die nichts bringen. Ich glaube, dass die einzige Therapie, wie gesagt, die bariatrische Chirurgie ist. Wir werden vielleicht in 20 Jahren irgendwas haben, wo die Patienten abnehmen können, ohne operativen Eingriff. Aber momentan können wir halt den Diabetes, also die Zuckerkrankheit, die arterielle Hypertonie, das Schnarchen, Schlaganfallrisiko, Herzinfarktrisiko, Inzidenzen für Krebs, also Kolonkarzinom, Pankreaskarzinom, Mammakarzinom, können wir deutlich reduzieren. Also ein Patient mit einem Body Mass Index von 45 können wir 10 Jahre mehr Leben schenken. Und das sind mit Studien bewiesen aus Israel mit über 5000 Patienten, dass die Mortalität bei Patienten, die nicht operiert worden sind, deutlich höher ist im Vergleich zu denen, die operiert worden sind, trotz einer gewissen Mortalität durch die Operation.
Also mit anderen Worten, schon natürlich jetzt nicht nur was für die Psyche gut ist, sondern natürlich auch für die zukünftige Gesundheit. Auf der anderen Seite, klar, ist das natürlich wahrscheinlich auch das Hauptproblem, dass es ein Kostenfaktor ist. Wahrscheinlich in der Schweiz nicht anders als in Deutschland, würde ich mal vermuten. Ist die Frage, ob es da
Ja,
vielleicht auch eine Möglichkeit gibt, weil es gibt sicherlich Dutzende, einige, etliche, viele, ich weiß gar nicht, welche Worte ich benutzen soll, Patienten, die das nicht nur für sich selber, sondern natürlich auch für den Gesundheitsaspekt und für die Vermeidung von Folgeerkrankungen bräuchten und natürlich auch den Kassen damit wahrscheinlich in den nächsten kommenden Jahrzehnten auch viel Geld ersparen würden. Ist das dann kurzfristig gedacht oder zu engstirnig von den Kassen, dass die sagen, also in Deutschland sage ich jetzt mal, ja, ist eine sauteure Operation, mehrere 10.000 Euros. Oder muss man nicht auch sagen, Mensch, dafür spart ihr euch doch vielleicht in der Zukunft was, weil der Patient gesund bleibt?
Also man hat ja Schweiz-Studien gemacht, die Kosten der Komorbiditäten, also Diabetes, arterielle Hypertonie, das Schnarchen und so weiter und so fort, kosten der Schweiz 5 Milliarden Franken im Jahr.
Wie
Also die
steht der
medikamentöse
Franken gerade? Ich bin gerade nicht informiert.
weiß ich nicht, 1 zu, keine Ahnung was,
Okay,
wahrscheinlich
also
gleich.
immer noch. Okay, gut, ja, okay, also viel
Und wenn wir
Geld.
so rechnen, sagen wir auf Deutschland, sind es wahrscheinlich 50 Milliarden und hier sind es 5 Milliarden.
Ja, okay.
Und die Operationskosten sind irgendwie 6%.
Also
Also
ein.
es ist ja für mich keine Schönheitsoperation, sondern es ist für mich eine Gesundheitsoperation,
Genau.
weil wir den Patienten wirklich, die haben nach gewissen Tagen, ist der Diabetes einfach weg, Diabetes 2, wir können es heilen, wir können die arterielle Hypertonie heilen, wir können das, die nehmen nachher keine Medikamente mehr. Und das ist natürlich schon glorreich, wenn du sagst, ich operiere jemanden und dann sind diese Krankheiten verschwunden, sind nicht mehr da. Also wenn du überlegst, dass ein Buschauffeur nach so einem Eingriff keine Antidiabetika mehr braucht und vielleicht seinen Führerschein nicht verliert. Deswegen ist natürlich grandios, oder?
Absolut, also wenn ein Chirurg jetzt auch mal was bewirken kann, ja, um da nochmal drauf zurückzukommen, ja. Ja, dann freut es mich natürlich umso mehr, ja. Also um Gottes Willen, ein Loblied auf die Chirurgie, ich könnte es nie machen, ich wäre absolut ungeeignet für diese Art. Deswegen freut es mich umso mehr, dass es Kollegen wie dich gibt, die solche tollen und für mich unfassbaren Operationen durchführen. Ja, und ich hoffe, dass sich das vielleicht hier in Deutschland auch noch ein bisschen durchsetzt, weil, wie gesagt, diese Patienten gibt es. Es wird leider auch zunehmen durch verschiedenste Ursachen. Und wie du gerade schon sagtest, man kann ad hoc helfen, man kann zukünftig helfen, und zwar in sämtlichen Bereichen. Das Körperliche, dann auch natürlich das Psychische, weil das natürlich auch eine Riesenbelastung ist, wo man dem Patienten auch einen, glaube ich, unendlich großen Gefallen tun kann. Also hoffen wir da auf das Beste und ja, auf einen finanziellen Faktor, der vielleicht die Patienten dann auch unterstützt und nicht durch ein Martyrium von Voruntersuchungen laufen lassen muss, deswegen. Ja.
Was ich noch sagen wollte, es gibt zwei Sachen, die ich noch erwähnen wollen würde.
Ja.
Ich habe ganz viele Zuweisungen von Gynäkologen bei übergewichtigen Frauen, die nicht schwanger werden, wegen dem polyzystischen Ovar. Ja. Und nachdem ich sie dann operiert habe und sie haben 20, 30 Kilo abgenommen, können sie schwanger werden. Das heißt also, wir raten den Frauen, anderthalb Jahre nicht schwanger zu werden, wegen den Mikronährstoffen und Vitaminen. Aber sie werden nachher schwanger, was sie vorher jahrelang probiert haben.
Durch dich
nicht
quasi
geschafft haben.
Du bist also indirekt für viele Schwangerschaften mitverantwortlich. Ist das richtig?
Also, dass viele nicht schwanger werden.
Das Nein, aber wenn du sie operierst, können sie schwanger. Also mit anderen Worten, hast du auch eine Mitvaterschaft sozusagen, ja, diesbezüglich.
Was genau, mich sehr freut. Ein Teil,
also, dass sie schwanger werden können. Ja, genau. Ja, aber siehst du, diese Punkte, klar, waren mir natürlich in diesem Maße auch nicht bewusst. Und da sieht man mal über wie viele Felder sich das alles erstreckt. Und was natürlich das Übergewicht per se auch für eine Riesenkonsequenz in sämtlichen Lebensbereichen hat. Ja? Und ja, wenn es halt, wie gesagt, auf der konservativen Schiene nicht funktioniert und diese Techniken ja alle standardisiert und etabliert sind und jetzt nichts mehr vom Mond und vom Mars sind, dann denke ich, sollte man da vielleicht auch ich in der Praxis nochmal das ein oder andere Wort drüber verlieren. Was uns immer scheut, ist natürlich dieser bürokratische Aufwand, der vermeintliche, ja, aber ich glaube, das lohnt sich allemal, wenn man damit einem Patienten ein besseres Leben schenken kann. Lieber Markus, ich sage vielen Dank, ja, dass du hier schon mal Rede und Antwort gestanden bist und ja, hoffe, dass du dich vielleicht auch mal hier in Deutschland blicken lässt und
unbedingt.
Und dann mal zu gucken, wie unsere beiden Bierbäuche sich im Vergleich zueinander entwickelt haben über die Zeit. Ich sage ganz liebe Grüße in die Schweiz und wünsche dir alles Gute. Und viel Erfolg weiterhin und mach viele Frauen glücklich und verhilf ihnen zu einer gewollten Schwangerschaft, ja, und anderen Dingen. Also, bis dahin, wir hören uns beim nächsten Mal. Bis Vielen bald. Dank für den Sommerpausen-Podcast. Alles Gute
Danke.
Für euch. Servus, tschüss.